Ja, Jesus, wir preisen dich, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen und danke, dass du Markus segnest, dass du ihn bevollmächtigt hast und dass du ihm die richtigen Worte geschenkt hast. Wir danken dir, dass du unser Herzen öffnest, auch mein Herz, und dass wir jetzt einfach da sein dürfen, um von dir erfasst zu werden. Denn du liebst uns und das ist so großartig. Und so segne ich dich, Markus. Und ja, ich glaube, dass Jesus eine Salbung auf dich gelegt hat. Wir preisen dich dafür, Jesus. Amen.
Werde ein Elia. Ja, normalerweise spreche ich ja über das Johannesevangelium, wenn wir so von Heilsarmee zu Heilsarmee gehen. Außer ich habe den Eindruck, dass etwas anderes dran ist und das ist jetzt für heute Morgen so. Werde ein Elia. Ja, was war denn der Elia für ein Mensch? Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Willkommen im Club. Elia war also gleich wie wir. Der tickte gleich wie wir, das war ein Mensch. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Dieses Gebet werde ich jetzt nicht sprechen, dass es 3 Jahre und 6 Monate nicht regnet. Aber erstaunlich ist schon, Elia betete ein ernstliches Gebet, dass der Himmel sich zumacht und der Himmel hat sich zugemacht oder umgekehrt, er war immer blau. Was wir Schweizer einen Segen empfinden, ist nur so lange ein Segen, solange man noch Wasser hat. Und dann wird es dann nicht mehr lustig. Und nach 3 Jahren und noch ein halbes dazu, dann ist es wirklich fertig lustig. Und wir müssen uns schon überlegen, weshalb hat das Elia gemacht? Elia war ein Mann Gottes. Und Gott konnte es nicht ertragen, dass die Israeliten nicht nur ihn angebetet haben, sondern auch noch Baal. Nun, wer ist Baal? Baal war ein Götze zu jener Zeit und er war für die Fruchtbarkeit zuständig. Zumindest das nahmen die Völker an, die in diesem Gebiet gelebt haben, wo auch die Israeliten gelebt haben. Und jetzt, die Israeliten waren sehr fromme Leute, oder man muss das anders sagen, sehr religiöse Leute. Und sie haben sich gesagt, okay, wir beten den Gott der Bibel an, und um ganz sicher zu gehen, dass wir wirklich genug Wasser haben, denn das ist in Israel nicht so eine Selbstverständlichkeit, um ganz sicher zu gehen, geben wir noch einen religiösen Schub drauf, obendrauf. Und wir beten auch noch den Baal an. Dann sind wir ganz sicher. Das war sozusagen eine religiöse Versicherung. Und das hat Gott nicht gefallen. Und Elia hat zum Volk Israel, zu diesem, das ist eigentlich der nördliche Teil vom Volk Israel, Elia hat im Namen Gottes hat er gesagt, sie sollen sich auf dem Berg Karmel versammeln. Und dann versammelte sich also ganz Nordisrael auf diesem Berg Karmel. Und dann sprach Elia zu diesem Volk. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Gott will dich nicht teilen. Gott hat alles für dich hingegeben. Er hat seinen liebsten Sohn, seinen einzigen, den Eingeborenen, für dich hingegeben. Hat alles für dich hingegeben. Das nennt sich Liebe. Und jetzt erwartet Gott eine Antwort. Er möchte gerne eine Antwort. Eine Antwort der Liebe. Und diese Antwort der Liebe kann nur lauten: Ich gebe mich Gott genauso hin, wie er sich für mich hingegeben hat. Das heißt, ich gebe alles. Aber diese Litten haben das nicht so gemacht. Sie haben Gott angebetet und auch noch den Baal. Und deshalb sagt Elia auf beiden Seiten hinken. Das ist übrigens eigentlich ein sehr guter Ausdruck, was Zweifel ist. Zweifel hat nicht so sehr damit zu tun, was wir uns vorstellen können, was Gott macht oder nicht, sondern Zweifel ist eine Herzenssache. Und genau das ist Zweifel. Ich setze auf Gott, aber ich setze auch noch auf den Baal, um ganz sicher zu gehen. Das heißt, ich habe einen Plan B. Hatte Gott mit Jesus einen Plan B? Das war die Frage, die Jesus Gott gestellt hat im Garten Gethsemane. Herr, wenn es möglich ist, wenn es einen Plan B gibt, dann bitte lass diesen Leidenskelch an mir vorbeigehen. Und es gab keinen Plan B. Gott hat Plan A für dich gemacht. Und jetzt erwartet er, dass du Plan A für ihn machst. Ist immer so. Okay. Oh. Und der Elia hat dann gesagt, okay, wir machen eine Probe. Wir schauen, ob Gott wirklich lebendig ist. Und es kann ja eigentlich nur einen Gott geben, einen Schöpfer. Und wir schauen, wer dieser lebendige Gott ist. Und er hat zu den Baalspriestern, die sich da auch auf dem Berg Karmel versammelt haben, so 600, müsst ihr euch mal vorstellen, 600 Baalspriester, dann waren noch etwa 300 Ascherinpriester, vielleicht auch Priesterinnen, weiß ich so genau, und da war nur ein Elia. Und eigentlich ging es wie um Leben und Tod. Es war klar, derjenige, der hier versagt, der wird erledigt. Und da hat Elia dem Baalspriester den Vorzug gegeben, so am Morgen, und hat gesagt, okay, betet ihr, Baal soll Feuer vom Himmel fallen lassen. Und dann haben sie gebetet, aber es hat nichts genützt. Und so um die Mittagszeit hat dann Elia, der Mann hatte wirklich Humor, hat dann Elia ein paar Witzchen gemacht, ein paar Späße gemacht. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Der ist ja hoch oben, oder? Er ist sicher in Gedanken. Oder er ist austreten gegangen. Oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er. Ja, so über den Mittag vielleicht auch, oder? Dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und dann hatten sie ein religiöses Hai. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei. Das ist das, was die Leute haben, wenn sie sich Drogen spritzen. Dann gerieten sie in Raserei, das ist hier gemeint. Das heißt, irgendwie ging es dann da, so ein religiöses Erlebnis. Aber nicht jedes religiöse Erlebnis ist wirklich religiös. Bringt wirklich was. Da gerieten sie in Raserei bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Das war dann abends. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Du, eigentlich kann ich dir genauso gut Zeichen geben, weil du merkst es ja sowieso, wenn ich immer so mache. Ich mache jetzt so, hä? Okay. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Wenn wir Gott dienen und jemand anderem, dann reißen wir den Altar des Herrn nieder. Den Altar des Herrn bauen wir wieder auf, wenn wir nur auf Gott setzen. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Da fiel Feuer vom Herrn herab. Oh, so ein alttestamentliches Pfingsten. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser. Elia hat sogar noch Wasser auf das Opfer geleert, das kostbare Wasser. Das im Graben war, leckte es auf, also das Feuer. Als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten: Der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Das war jetzt keine Raserei. Nichts gegen Raserei. Wir haben im Alten Testament auch Propheten, die sozusagen in Raserei gerieten. Das sehen wir bei Prophetenschülern, wo wir annehmen, dass sie wahrscheinlich Schüler vom Propheten Samuel gewesen sind. Also die haben Erlebnisse gemacht. Aber es geht eben nicht um die Erlebnisse. Es geht um den Glauben. Der Herr, er ist Gott. Heute haben wir keine Götzen mehr. Oder etwa. Doch, das Neue Testament warnt immer wieder vor einem Götzen. Und das ist jetzt eine dreisternige Frage. Vor einem Götzen. Vor welchem? Mammon. Wow, so schnell. Das kam noch nie so schnell. Genau, Mammon. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jetzt haben wir beim Mammon einfach ein bisschen ein Problem. Wir können das Mammon nicht wie einen Götzenbaal einfach aus unserem Leben entfernen und sagen, ich brauche das nicht mehr. Wir brauchen Geld, um auf diesem Planeten Erde zu leben. Deshalb müssen wir lernen, mit Mammon richtig umzugehen. Beziehungsweise, besser gesagt, wir müssen lernen, mit Geld richtig umzugehen, dass es nicht unser Mammon wird. Mammon ist auch eine Sucht. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Und jetzt kommen alle Süchte eigentlich. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Wir haben also schon auch ein Problem mit Götzendienst, ganz speziell in der Schweiz. Wir haben uns einfach daran gewöhnt. Aber gehen wir doch weiter. Elia, da waren wir schon, war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Du kannst das auch. Wenn das Elia im Alten Testament konnte, kannst du das auch. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin schon Christ. Und ich bin gerecht in Jesus Christus. Aber ich bin doch kein Gerechter. Da habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist kein Problem, ein Gerechter zu werden. Bekennt nun einander die Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dann geht der Bibelvers, ich habe da einen Abstand gemacht, dann geht der Bibelvers einfach weiter, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und dann kommt eben diese Geschichte von Elia als Illustration. Und ich will ja euch heute erklären, eigentlich mir selber auch, wie wir ein Elia werden. Und das ist ganz einfach. Bekenne einfach deine Sünden und dann bist du gerecht. Und dann kannst du für andere beten und dann werden sie geheilt. Voilà. So einfach ist das. Sünden bekennen, okay, aber wie? Also wir haben hier keinen Beichtstuhl oder so. Sünden bekennen ist ein biblischer Terminus technicus, also das heißt so ein biblischer Fachbegriff und steht für einen mutigen, radikalen Neuanfang, ähnlich wie auf dem Berg Karmel zur Zeit Elias. Wie er von Johannes dem Täufer zu Beginn des Neuen Testaments mit der Taufe eingeführt worden ist. Jetzt, wenn man dieses Wort bekennen im Griechischen anschaut, so viel Griechisch kann ich dann noch, bekennt heißt exomologeo und das heißt so viel wie das Gleiche sagen. Und weil noch ein Eck vorne dran ist, wird es noch betont. Also das Gleiche sagen. Und wenn, das kann bedeuten, das Gleiche sagen wie Gott, eben ich bekenne Gott, oder? Heißt aber auch das Gleiche sagen, was in mir drin ist. Das Ende der Heuchelei. Also bekennt nun einander die Sünden, heißt werde echt. Vor Gott spricht die Wahrheit und werde echt spricht die Wahrheit, was eigentlich in dir drin ist. Jetzt dieses Wort kommt eben auch bei Johannes der Täufer vor. Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, also der lief auch komisch in der Gegend herum. Wenn ihr das auch wollt, könnt ihr einfach Heilsmannsoldaten werden. Ihr könnt das ein bisschen in das Extreme ziehen. So. Oder ihr könnt es ein bisschen lockerer machen. So. Wir haben also ein gutes Vorbild. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Das musste nicht so genau nehmen. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm in Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Exomologeo. Indem sie ihre Sünden bekannten. Das ist schon interessant. Hätte ich gerne gehört. Wie ging das zu und her? Dann noch im Markus-Evangelium, einfach damit ihr seht, dass das wirklich zweimal gesagt wird. So trat Johannes auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Wer hat, also von denen, die getauft sind, ich meine jetzt nicht die Babys, die können keine Sünde bekennen, aber von denen, die sich als Erwachsene taufen ließen, wer hat bei der Taufe die Sünde bekannt? Oh doch, ich bin erstaunt. Eigentlich hätte ich jetzt gewettet, dass niemand die Hand aufhebt. Die Sünde bekennen, das kann man ja auf verschiedene Art und Weise tun. Das kann ja sein, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Es kann aber auch sein, dass ich sage, hey, ich bekenne, ich habe ein Problem mit Geld. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Geld ist stärker als ich. Die Habsucht hat mich im Griff. Darf man so jemand taufen? Oder müsste man da sagen, ja, mal zuerst einen zünftigen Taufkurs machen, dann schauen wir weiter. Ich finde, wenn wir sehen, was die Taufe im Neuen Testament war, dann war die Taufe, ich sage das immer wieder, ich glaube, irgendwann werden mal die Leute sagen, das ist der mit der Taufe. Oder? Taufe bedeutet, ich gebe mein altes Leben in den Tod und ich stehe auf mit Jesus Christus zu einem neuen Leben. Wir nennen das auch Bekehrung. Und dann folgt die Wiedergeburt. Also wieder die Frage. Wenn jemand sagt, die Habsucht hat mich im Griff, darf diese Person getauft werden? Klar, natürlich. Durch die Übergabe, Lebensübergabe an Jesus Christus, kommt die Befreiung. Manchmal habe ich den Eindruck, es muss ja nicht die Taufe mit Wasser unbedingt sein, oder? Aber wichtig ist, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir können das erst machen, wenn wir dann alles im Griff haben. Dann können wir quasi unser Leben, das wir wirklich im Griff haben, ihm anvertrauen, weil er dann Freude hat. Ein totaler Fehlschluss. Das Ding ist ja, dass wir es nicht im Griff haben. Der Götze hat uns im Griff. Die Sucht hat uns im Griff. Das ist ja der Punkt. Das heißt, wir übergeben unser Leben Jesus Christus, auf das er uns frei macht. Sünde bekennen, noch einmal, okay. Aber wie? Sünden bekennen ist ein biblischer Terminus Technicus und steht für einen mutigen, radikalen Neuanfang, ähnlich wie auf dem Berg Karmel zur Zeit Elias, wie er von Johannes dem Täufer zu Beginn des Neuen Testaments mit der Taufe eingeführt worden ist. Die christliche Taufe baut auf dieser Johannestaufe auf. Sünden bekennen gleich Neuanfang mit Jesus Christus. Taufe, die christliche Taufe ist Neuanfang mit Jesus Christus. Vielleicht sagst du jetzt, ich bin schon Christ, deshalb brauche ich keine Sünden mehr zu bekennen. Nun ja, das sieht die Bibel etwas anders. Jakobus 5, 16 bis 18 richtet sich an Christen. Christen sollen einander ihre Sünden bekennen, um dann füreinander um Heilung zu beten. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das heißt, es gibt nur eine Taufe in der Bibel. Aber interessanterweise steht im Hebräer 6, 12, steht das in der Mehrzahl, Waschungen in der Mehrzahl. Und das kann man so deuten, dass die biblische Taufe vielleicht so ist, dass man dreimal jemand heruntertaucht, oder? Aber es kann eben auch so ausgelegt werden, dass man sich immer wieder taufen lassen kann. Und wieso nicht? Also ihr müsst wissen, die Theologie der Heilsme ist eine non-sakramentale Theologie. Das heißt, wir glauben nicht, dass wir irgendwie durch eine Handlung zu Gott kommen würden, sondern der Glaube unseres Herzens ist entscheidend. Und jetzt, wenn ich finde, ich habe jetzt 10 Jahre als Christ gelebt, das war super, und jetzt stelle ich fest, ich habe ein Riesenproblem mit Internetpornografie. Oder für die Frauen mit Schokoladensucht. Was mache ich jetzt? Jetzt denke ich vielleicht, ich bin ja Christ, also Markus, reiß dich zusammen. Ich habe ja eine Bekehrung gemacht. Das muss doch funktionieren. Und jetzt sagt uns eben dieser Bibelvers im Jakobusbrief, bekennt nun einander die Sünden. Das heißt, wir sollen echt werden. Das heißt, wenn ich also in den Gottesdienst komme, darf ich auch weinen. Das heißt, wenn ich in den Gottesdienst komme und ich werde gefragt, wie geht es dir? Danke, scheiße. wieso geht es dir denn so schlecht? Ich habe ein Problem mit Internetpornografie. ja, haben wir einen Seelsorgetermin. Das ist okay. Aber eigentlich, mein Traum wäre, dass wir Sache zu Sache kommen könnten. Dass wir so werden können, wie wir sind in der Kirche. Halleluja! Halleluja. Und Helfersoldaten sind für mich Menschen, nicht die irgendwie besser sind, oder weil das Hemd weiß ist, oder das ist so schon fast heilig, oder? Nein, nicht weil sie besser sind, sondern Heilsmissoldaten sind für mich Menschen, die offen bezeugen, ich arbeite gegen meine Sucht. Mit der Hilfe von Jesus Christus. Also die anonymen Alkoholiker, die sind mir irgendwie ein Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben ja auch christlich begonnen. Aber das finde ich schon toll, wenn man so zusammen ist. Ich habe das aber noch nie gemacht, müsst ihr vielleicht mal. Aber wir haben sie mal besucht in Luzern. Auf jeden Fall, wenn man zusammen ist und dann sagen kann, ja, ich habe letzte Woche, war ich vielleicht 3 Tage nüchtern und dann habe ich wieder einen Absturz gehabt und jetzt bin ich wieder mich am Zusammenraufen. Das ist auch gut, wenn man das sagen kann. Und jetzt, wir dürfen aber einen Schritt weiter gehen. Bekennt nun einander die Sünden, das machen die anonymen Alkoholiker auch. Aber wir gehen einen Schritt weiter und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und dieses bekennt nun einander die Sünden, dieses Wort ist eben dieses gleiche Wort wie bei der Taufe von Johannes der Täufer. Das heißt, es bedeutet, ich mache einen radikalen Schnitt. Ich spreche aus, was Sache ist. Ich sage, ja, ich habe Probleme mit dieser Sucht. Ich spreche es aus und ich sage, und ich mache jetzt einen Neuanfang mit Jesus Christus. Ich stehe hier und sage, Herr Jesus, ich mache einen Neuanfang mit dir. Und du musst einfach wissen, die Pornosucht ist stärker als ich. Ich habe es nicht im Griff. Sie ist stärker als ich. Und dann sagt Jesus, Halleluja. Für das bin ich ja gestorben. Die Sünde ist ein Problem, solange wir sie nicht bekennen und sie Jesus hinlegen. Und sobald wir sie Jesus hinlegen, ist die Sünde kein Problem mehr, weil Jesus dafür gestorben ist. Und deshalb können wir auch über Sünde sprechen. Deshalb können wir auch sagen, was in unserem Inneren ist. Da müssen wir nicht sagen, ach du meine Güte, das ist ja schlimm. Sondern können wir jetzt mal sagen, ja genau für das ist Jesus Christus gestorben. Wie das Beat so schön gesagt hat mit dem Blut. Genau für das ist Jesus Christus gestorben. Okay, bist du bereit, gerade jetzt wieder neu anzufangen mit Jesus Christus? Ja, das ist dann wahrscheinlich wohl mein 150. Mal, aber ja, ich bin bereit. Okay, dann ist es halt das 150. Mal. Und dann geben wir unser Leben Jesus Christus neu hin und sagen, Herr, hier bin ich, ich schaffe es nicht. Und dann dürfen wir füreinander beten. Und hey, hier ist von Heilung die Rede, wirklich Heilung. Und da ist von körperlicher Heilung die Rede. Und ich denke, es ist auch von seelischer Heilung die Rede. Wir müssen ganz ehrlich sein, dass nicht alle immer geheilt werden. Das war schon zur Zeit des Neuen Testaments so. Wir tun gut daran, wenn wir keine Dogmatik machen über Heilung. Aber hier steht ganz klar, damit ihr geheilt werdet. Also wir sollen eine Gesellschaft von Menschen sein, die echt sind. Die echt sein dürfen, die sagen, was Sache ist und die mit Jesus Christus immer wieder einen Neuanfang machen. Und dann beten wir füreinander, dann sind wir Gerechte. Und dann beten wir füreinander und wir werden geheilt. Und ich habe jetzt gerade das Bedürfnis, einfach zu sagen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, wenn du denkst, okay, ja, also ein Gerechter bin ich nicht wirklich, aber du kannst gerade jetzt gerecht werden. Jesus Christus ist für die Sünde gestorben. Die Sünde ist kein Problem mehr. Also, wenn du jetzt das erleben willst, die Sünde bekennen, aber ich meine jetzt wirklich, wirklich echt bekennen, also ich meine jetzt nicht, dass du dann einfach sagst, ja, ich bin ein Sünder. Das sind wir alle. Irgendwie, oder? Erlöste Sünder auf jeden Fall. Sondern ich meine jetzt wirklich, wenn du ganz konkret weißt, hey, ich habe etwas in meinem Leben, da stehe ich nicht drüber. Das hat mich im Griff. Dann rufe ich dich jetzt heraus. Das Bekennen hat zur Zeit von Johannes der Täufer wahrscheinlich etwas Mut gebraucht. Oder Johannes der Täufer hat da am Jordan gewettert, oder? Hat da den frommen Leuten so richtig die Kappe gewaschen. Und dann gingen die Leute zu ihm hinaus und jeder wusste dann, oh, das ist auch einer. Der hat wohl auch gesündigt. Da sah man, ah, da ist jemand. Und da haben die Leute also vor Gott und den Menschen bekannt, jawohl, das geht mich an. Ich habe mein Leben nicht im Griff. Dann bitte ich dich, jetzt da nach vorne zu kommen. Einfach, wenn du denkst, hey, wenn du jetzt merkst, ja, da ist etwas in meinem Leben, das ist eine Sucht. Da ist etwas, was mich nicht loslässt zurzeit. Dann bitte ich dich, dann komm hier nach vorne und dann werden wir für dich beten. Ich glaube, ich muss noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass du für die Sünde gestorben bist. Danke, dass du uns die Sünden vergibst. Wir dürfen voreinander bekennen, ja, Herr, ich habe es nicht im Griff. Das ist ein Akt der Demut. Herr Jesus, wir wollen es lernen, echt vor dir zu sein. Wir bitten dich, nimm uns in deine Schule, dass wir füreinander, dass wir voreinander zuerst echt werden und dann füreinander ganz konkret beten dürfen. Amen. Wenn du den Eindruck hast, jawohl, hey, das will ich jetzt Jesus hinlegen. Ich will einen Neuanfang machen, das will ich jetzt Jesus hinlegen. Dann komm nach vorne. Einfach als Zeichen vor Mensch und Gott, ich mache jetzt einen Neuanfang. Du wirst dich später an diesen Neuanfang erinnern. Ich weiß noch, als ich glaube, ich war so 18 Jahre alt, ich war dann irgendwie schon ich war eigentlich schon Christ, aber ich habe nie vor den Menschen wirklich bekannt, dass ich Jesus wirklich brauche. Und da war ich an einer Grossevangelisation, da hat ein Evangelist gepredigt und da hat er einen Aufruf gemacht und ich habe einfach gespürt, Markus, jetzt ist es Zeit, vor den Menschen zu bekennen, dass du Jesus brauchst. Und da bin ich nach vorne gegangen, ich habe mein Leben Jesus anvertraut und ich weiß, bis zum heutigen Tag, da habe ich mein Leben Jesus anvertraut. Das war aber nicht das einzige Mal. Das habe ich später wieder gemacht und das habe ich wieder gemacht. Und das dürfen wir immer wieder machen. Wir dürfen immer wieder einen Neuanfang machen. Und es ist eine gute Nachricht, du darfst echt sein. Du darfst dich selber sein vor Gott und Menschen. Und Jesus Christus schenkt dir Befreiung, wenn du etwas nicht im Griff hast. Das ist kein Problem. Und diejenigen, die beten für diese Menschen, die da vorne sind, wenn jemand auch sagt, ich brauche Gebet für meinen Körper, dann betet um Heilung. Wenn jemand sagt, ich brauche Heilung für meine Seele, dann betet um Heilung. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir mit dir immer wieder einen Neuanfang machen können. Neu anfangen mit dir. Wir sind keine hoffnungslose Fälle. Für dich sind wir keine hoffnungslose Fälle. Auch was über Jahre, sogar Jahrzehnte unser Leben geprägt hat, muss unser Leben nicht länger prägen. Herr Jesus, wir sprechen in deinem Namen Erlösung aus. Erlösung von Sünden, von Süchten. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Herr Jesus, wir wollen Christen sein, so wie du dir das vorgestellt hast. Menschen, die echt sind. Menschen, die bekennen, die ihre Süchte bekennen, damit sie Heilung erleben dürfen, auch körperliche Heilung. Danke, dass du das vollbracht hast. Wir alle, Herr Jesus, wir sind im gleichen Boot. Du hast uns alle im Auge gehabt, dass du für uns gestorben bist. Wir müssen uns nicht schämen in deiner Gegenwart, sondern dein Wort macht uns frei. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, dass dein Wort uns prägt und dass dieses Wort, auch diese Heilung, immer mehr in diesem Raum geschehen darf. Wir heißen dich willkommen, Herr Jesus. Du bist unser Herr. Amen.